Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Heute reden wir über Billie Eilish und ihr neues Album Hit Me Hard and Soft. Los geht's.
Billie Eilish müssen wir niemandem vorstellen. Der vermutlich größte Popstar des Planeten aktuell ist mit dem ersten Album schon absolut iconic durch die Decke gegangen. Natürlich auch mit einer iconic Review von uns belohnt worden, die es an dieser Stelle auch nochmal nachzuhören gibt. Wir fanden das Album sehr gut. Wir sind, glaube ich, relativ schnell Fans geworden. Ich persönlich muss sagen, jetzt auf dem Weg zum Album, über das wir heute reden, dass ich mit Happier Than Ever als zweites Album nicht so mega happy war. Es hat mich nicht so hundertprozentig bekommen, ehrlich gesagt. Einfach, ich habe es nicht extrem viel gehört, bis auf ein paar Singles. Und scheine damit auch relativ allein zu sein, gefühlt. Also alle, mit denen ich so... Hey! Mein Bres Verlass. Der Hype wurde eigentlich mit dem Album größer und es hat mich auch gefreut zu sehen, dass jetzt sowas, zumindest sowas Dummes wie Verkaufszahlen angeht, jetzt das neue Album auch das nochmal übertroffen hat. Also der Hype ist ungebrochen. Für mich aber auf Albumebene schon ein bisschen mit dem zweiten, aber natürlich hat mich What Was I Made For auf dem Barbie-Soundtrack wieder komplett reingeholt. Ihr werdet es gehört haben in unserem letzten Jahresrückblick. Fantastischer Song, fantastischer Soundtrack. Aber jetzt wurde es halt spannend, was wird Billie Eilish auf Albumebene, auf Album 3 machen? Es gab vorab nicht so viel zu hören. Es gab eigentlich nur Teaser für Lunch und quasi Lunch dann mit Release als Single. Und ansonsten gab es viel zu hören von Schreibblockaden, die es im Zuge dieses verflixten dritten Albums gegeben haben soll. Ob man das dem Album anhört, gehen wir Step by Step durch, aber das ist so ein bisschen mein Weg dahin. Ich war vorsichtig skeptisch, aber natürlich höre ich Billie Eilish sehr gerne bei allem zu, was sie macht.
Ja, das finde ich jetzt tatsächlich sehr lustig, weil ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass du das zweite Album auch nicht so gut fandest, weil ich mich da auch eher mit alleine gefühlt habe, auch wenn man sich so die ein oder andere Bewertung auf gängigen Plattformen angeschaut hat, dachte ich mir so, okay. Irgendwie kam das ja dann doch ganz gut an, aber bei mir halt irgendwie gar nicht, also was jetzt hart klingt, weil das war schon ein gutes Album, aber ich habe da nicht so die Connection aufgebaut. Und in ganz, ganz früher Zeit, wo wir dann über das allererste Album mal gesprochen haben, waren wir wirklich komplett hyped und dieser Hype war für mich dann nicht mehr Thema des zweiten Albums, weil da war es dann dieses Selbstreflexions, ich bin so schnell Popstar geworden, darüber schreibe ich jetzt. Und aber auch die stilistischen Wege haben mir nicht so ganz gefallen damals. Deshalb war meine Erwartungshaltung auch gar nicht mal so hoch fürs neue Album. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass es keine Single vorab gab, weil das total unüblich ist für diese Größe von Artist. Es gab, glaube ich, auch so kleine Chihiro-Teaser irgendwie in Radiokontexten, aber nur so 30 Sekunden. Also das hat jetzt nicht wirklich viel ausgesagt über den Song. Klang gut, aber dachte mir so, gut, diesen kurzer Teaser, ob das jetzt irgendwie die Stärke des Albums widerspiegelt oder nicht, müssen wir später dann nochmal analysieren. Aber dementsprechend war die Erwartungshaltung nicht so hoch. Und dann habe ich in Skinny reingehört und war direkt so, okay, wir werden über dieses Album sprechen. Das klingt für mich jetzt schon nach
Block raus.
Ja, wirklich. Ja, weil es gibt doch schon so Momente, wo wir quasi vorher ein bisschen überlegen, ja, machen wir das nicht. Und dann ist ja ganz oft dieses Jahr, warten wir mal ab, was kommt. Ist es besprechenswert? Und bei dem Album habe ich echt gedacht, weil wir auch beim vorherigen Album einfach gesagt haben, so nee. Deshalb war ich jetzt auch so, ja, ich höre mir das mal jetzt auch entspannt an. Und dann höre ich diesen ersten Song und dachte mir so, nee, das höre ich mir jetzt schon sehr konkret an. Und wahrscheinlich auch noch sehr, sehr oft. Und auf dem Track Skinny behandelt sie auch eigentlich so ein bisschen selbstreferenzielles, was ist mein Stand gerade, 21 took a lifetime, was auch eine sehr schöne Formulierung ist und was auch irgendwie so ein...
21.
Ja, was halt auch so alterstechnisch irgendwie krass ist, ne, wenn man drüber nachdenkt, was die jetzt schon alles erlebt hat in diesen paar Jahren, wo sie in der Szene ist, mit einem Alter, was halt immer noch super, super jung ist und jetzt schon das dritte Studioalbum und immer noch die... dasselbe Produktionsumfeld, aber alles rundherum verändert sich. Das hat mir als Einstieg besonders gut gefallen, nicht nur aufgrund der Thematik und eben wie eben erwähnten Zeilen, sondern halt auch, weil die Stimmung so krass ist und ihre Stimme auf dem Album oder auf dem Song wirklich geil rüberkommt und gerade dieses zerbrechliche, aber irgendwie auch nachdenkliche drin hat. Super, super krasser Einstieg. Und was ich bei dem besonders mag, ist dieses Gefühl von, der ist kurz, aber der geht eigentlich lang. Der fühlt sich wirklich intromäßig an, dass man so wirklich in diese Welt reingezogen wird. Aber auf der gleichen Ebene ist der aber auch ein relativ langer, vollwertiger Song. Also das funktioniert irgendwie auf beiden Seiten. Produktion auch crazy, aber das werden wir gleich auch noch später mehrfach erwähnen.
Ja, ich finde auch, der hat alles, was so ein Opening braucht und vor allem, was so ein Billie Eilish-Album-Opening braucht. Also man merkt direkt an den Gitarren und ihrem Intro summen auch schon, was das für eine Ballade wird und was für eine. Und ihre Stimme zieht einen sofort rein, so direkt dieses Säuseln, aber auch so die ersten soften Höhen, die sie so mit jeder Zeile nimmt und auch das, was sie singt halt. Es fühlt sich direkt an wie so der Anfang eines Coming-of-Age-Romans oder Films. Also die Startzeile I fell in love for the first time. Wie viel besser kann ein Appetitmacher sein für etwas? Allein auch schon durch die Art, wie ambivalent der Song klingt, teast er so ein bisschen an. Es könnte sehr positiv werden, es könnte sehr negativ werden, was natürlich bei dem Thema Liebe immer möglich ist, was auch auf dem Album alles passieren wird. Und eigentlich so der gesamte weitere erste Verse ist so simpel, aber auch so stark auf den Punkt getextet von Billy und Phineas, muss man ja sagen. Ja. Also ob es auch dieses feeling off when I feel fine ist, also dieser Gegensatz ist halt so ein Zustand, in dem es eigentlich einem gut gehen sollte, aber irgendwas stimmt nicht. Oder auch so interpretierbar, mir geht's zum ersten Mal in meinem Leben gut, aber weil ich eben das nicht gewohnt bin oder nicht gewohnt war, kann ich es nicht genießen, weil ich denke, irgendwas kommt da noch angecreept und irgendwie kann das doch gerade nicht echt sein, dass das alles passt. Und das ist ja auch so ein Reflex, den man aus so ersten neuen Liebesbeziehungen nach einer schwierigen Beziehung kennt. Also alles fühlt sich gut an, aber die Angst in einem lässt einen daran zweifeln. Und so connecte ich das auch mit diesem fell in love for the first time with a friend, it's a good sign. Also eigentlich passt alles, aber es ist halt ungewohnt und ungewöhnlich für mich. Und auch, wie das so verbunden wird mit dieser Art, wie sie über ihr Body-Image spricht und wie das wahrgenommen wird. Also, dass Leute ihr Körpergewicht und geringeres Gewicht mit Glücklichsein verbinden, worauf sie kontert, dass sie mit jedem Gewicht die gleiche Person ist und happy und unhappy sein kann. Also, das ist auch irgendwie so ein Step, den sie den Popstars der vorherigen Generation voraus hat. Und halt auch dieses Skinny-Essen, Nicht-Essen-Wortfeld wird auch wieder smart weitergeführt. Nicht nur generell auf dem Album mit Songs wie Lunch oder The Diner, sondern auch Lines wie dieses The Internet is hungry for the meanest kind of funny and somebody's gotta feed it. Also dieses, wir kommen natürlich aus der Rap-Ecke, aber es ist so, es wird ein Wortfeld aufgemacht und dann feed into it und es macht einfach sehr viel Spaß und so diese Verbindung von öffentliche Wahrnehmung und Meinungen und Internet und wie zynisch der bestmögliche Content sein muss. Sehr smart gemacht und da steckt halt wirklich auch ganz viel drin, so auch in der schönen Produktion von Phineas. Es wird toll gesungen und halt diese 21 Took a Lifetime-Zeile fasst es halt alles toll zusammen. Also es ist sehr gut, dass du die gehighlightet hast, weil wenn man in so einem jungen Alter so viel erlebt, kann es sich halt zwar schnell und nach einem riesen Aufstieg anfühlen, der es ja auch war, aber die Downsides ziehen sich dann auch so lang. Und ich finde, wie du sagst, der Song zieht sich eben nicht lang. Also all diese Themen und Ideen lässt er irgendwie sacken, hat dann auch dieses geile Instrumental-Outro, auch mit so einem Streicher-Thema, das man sich eigentlich für den Rest des Albums merken sollte. Und letzter Gedanke noch dazu, diese Streicher-Melodie. Erinnert mich auch an eins der Hauptmotive, also musikalischen Hauptmotive von Everything Everywhere All at Once. Diese einfallenden Streicher in diesen großen emotionalen Momenten und dieses Überforderung und Coming-of-Age-Thema, was auch da sich so ein bisschen widerspiegelt. Irgendwie musste ich an diese sehr verzweifelten emotionalen Höhepunkte des Films denken und dass das irgendwie auch musikalisch passt. Und dann gibt's halt trotz dieser Größe den ersten nahtlosen Übergang zu Lunch.
Ja, und Lunch ist dann so eine Sache, die ganz besonders spannend ist, weil, also wenn ich an Billie Eilish denke, dann denke ich an eher so traurige, ruhige Songs mit so fokussierter Stimme, mit vielleicht noch so einem fancy Beatwechsel, aber nicht das, was wir da hören, nicht dieser klassische Sound, einfach ein sehr, sehr, sehr locker, leichtes Ding, was halt so perfekt gute Laune Sommer ist, aber was für mich eigentlich so nach etwas klingt, so vom, wenn man mir das jetzt erzählt, würde ich sagen, ach nee, weiß ich nicht, ich mochte Billie Eilish noch in ihrer weinerlichen Phase und dann habe ich den gehört und der hat so in mir resoniert, das war echt heavy und das ist auch einer meiner Favoriten auf dem Album, was ich wirklich von der reinen Idee her niemals geglaubt hätte, aber der ist so on point, da stimmt von vorne bis hin alles und klar, die Thematik ist auch irgendwie spannend, weil Billie Eilish ja über ihre Sexualität so explizit noch nicht geredet hat und auch so mit so einer verführerischen Offenheit. Also es ist ja wirklich ein ein sexuell aufgeladener Song, aber halt im positivsten Sinne und nicht in dem Sinne von dem einen oder anderen Rap-Album, was wir schon besprochen haben. Trotzdem aber ist es gar nicht so wichtig. Also selbst wenn es wirklich einfach nicht mal eine Metapher für irgendwie was Sexuelles wäre, sondern wirklich um irgendwie Essen gehen würde, der Sound an sich und die Art und Weise, wie sie das rüberbringt, ist so ein krasses Hitpotenzial. Also das ist völlig zu Recht ein absoluter Überhit geworden und ich bin froh, dass ich mal auf der Seite bin von den Leuten, die sagen, ja, der ist wirklich gut. Mhm. Weil das ist auch nicht bei jedem Hit der Fall, siehe Taylor Swift.
Ja, ich finde halt den Widerspruch zwischen diesem wirklich sehr laid-back produzierten und aber auch diesen wirklich sehr direkten, durstigen Lines von ihr ist so eine Mischung, die für mich sehr gut funktioniert. Also ich höre den gerne und ich finde es auch einen geilen Kontrast zu dem sehr schweren, vor allem inhaltlich darken ersten Song und das ist nice für den Flow des Albums, dem so viel Raum zu geben. Und dann trotzdem kommt im nahtlosen Übergang dieser leidenschaftliche, sexy Seite des Verliebtseins und das ist irgendwie eine gute Art, so auch, um es jetzt auch auf ihre ganze Karriere zu sehen, so ihre queere Identität und wie sie damit umgehen will, so selbst in die Hand zu nehmen, weil es gab ja auch schon in der Vergangenheit viele Referenzen zu ihrer öffentlichen Wahrnehmung und den Millionen von Menschen, die über sie urteilen und irgendwie auch so dem Faktor, warum redet ihr über meine sexuelle Orientierung und dann halt wirklich auch in einem sehr jungen Alter, muss man auch sagen, und dann halt zu sagen, ey, ich eröffne dieses neue Album mit diesem riesen Mainstream-Hit, an dem keine Radiostation in dem Segment vorbeikommt und trotzdem geht's darum, was ich gerne mit der Frau, die ich hot finde, machen würde. Mega guter Move auch in der Hinsicht und mein einziger Kritikpunkt, ehrlich gesagt, ist ein bisschen die Plumpheit der Reime manchmal, die mich so an der einen oder anderen Stelle so beim 10., 15. Mal hören dann doch irgendwie leicht seufzen lässt. Also dieses she's coming up the stairs, I'm pulling up a chair, I'm pulling up my hair. Das ist ja, komplett scheißegal für den Song und es stört mich auch nicht grundsätzlich, aber manchmal denke ich mir schon so, ja, andere Tracks sind schon raffinierter geschrieben, aber darum geht's ja bei dem Song auch nicht, wie du sagst. Aber das ist so das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen rauszieht.
Ja, wirst du denn in die Welt von Chihiro reingezogen, ist natürlich die große Frage. Endlich mal ein popkulturelles, anlehnendes Musikgebilde, was diese wunderbare Filmreihe abdeckt und halt eben Chihiros Reise ins Zauberland. Ich habe natürlich, wie es für unseren Podcast gehört, erstmal nach den Parallelen zwischen Film und Musik gesucht. Und ich muss sagen, es gibt schon welche. Also es gibt gewisse Bilder und Motive des Films, die auch hier wieder vorkommen. Diese Namenssuche, auch dieses, am Counter wird jetzt, doch, wird auch im Counter gesagt, ne? Also dieses Umdrehen, was natürlich diese ikonische Szene, wo sich die Eltern zu den Schweinen verwandeln, die sie ja halt da auch quasi umgedreht zu ihr sind und sich dann zu ihr hindrehen und auf einmal dieser Gruseleffekt entsteht. Da sind schon Parallelen drin und auch diese ganze Türmetapher, die kann man auch in den Film reinlesen, aber es ist halt alles dann doch auf einem sehr, ja, nicht oberflächlich, das klingt falsch, aber ohne den Film zu kennen, kann man trotzdem die Bilder verstehen, die in diesem Song verarbeitet werden, was ich gut finde, weil ich das, es muss nicht zu nerdig werden und es reicht trotzdem diese Verbindung aus, wir haben diesen Film als Inspiration oder zumindest dieses Bild, dieser Film vermittelt und das wird verarbeitet in einem Song, der dann halt auch musikalisch gesehen wieder richtig, richtig gut ist. Also was hier mit Harmonien und Melodien abgeht, was die Abwechslung auch aus ihrer Stimme und dem Beat abgeht, wer wann wie viel Raum bekommt, das ist schon, finde ich, für ihre Art und Weise dann doch recht experimentell an der einen oder anderen Stelle, aber im Großen und Ganzen halt wirklich sehr, sehr gelungen und für mich ein weiteres großes Highlight, also diese ersten drei Tracks und was ich auch stark finde, dass quasi Lunch ja der zweite ist und so happy, gute Laune, Sexualität ausleben und dann sind wir bei Chihiro und werden wirklich wieder reingezogen in diese Grundstimmung des eigentlich ersten Tracks, aber das gefällt mir, dass wir nicht, ich mag das auf manchen Alben nicht, dieses Auf und Ab, aber hier finde ich es noch ziemlich gut eingesetzt.
Ja, ich finde auch, es war direkt so einer meiner Lieblingstracks und ich glaube auch so auf die ganze Diskografie gesehen auch die Lieblingsproduktion mit von Phineas, weil der kommt so sanft und entspannt rein mit diesem leicht dancigen Vibe auf eine Art. Sehr unscheinbar, sehr softe Drums, man nickt sofort mit und ist so drin. Dann kommt diese starke Bassline und auch so ganz viele Hintergrund-Vocals und wieder Herumsummereien, die einem erst gar nicht auffallen. Das ist so voll, aber fühlt sich auch sehr zurückgenommen an, dass man direkt in einer ganz anderen Welt ist. Insbesondere halt nach Lunch, wie du sagst, der sehr in your face oder in her face ist, aber halt wieder sehr starke Abwechslung zurück. stimmlich trotzdem nicht so weit weg. Also, dass es einen jetzt aus dem Albumflow reißen würde, da gehe ich auch mit. Auch wieder so potenziell das Thema eines potenziellen Heartbreaks durch jemanden, der einem die Liebe und vielleicht auch die Liebe zu einem selbst weggenommen hat. Und wie du sagst, könnte auch Referenz halt viel in den Film sein. Aber es ist auch eigentlich egal für die Wirkung des Songs, so was man da genau reininterpretiert. Also wenn sie diese Did You Take My Love Away-Line so toll singt mit dieser höher steigenden Melodie und auch dieser soft gehaucht Melodie, das ist ja spätestens seit, wie gesagt, dem Barbie-Song so ein bisschen ihr neuer Signature-Stimmeinsatz geworden. Auch mit geil gesetztem Reverb, der alles nochmal viel größer macht. Dann auch dieser catchy Piano-Melodie, die noch dazukommt und so ihre Vocals imitiert, das ist auch super catchy Moment. Und dann türmt sich das plötzlich in diese Synthesizer-Wand auf, so das Stampfen wird bestimmter in der Produktion, auch ein toller Moment. Und als ich dachte, das ist alles und es gibt schon genug Varianz in diesem Song, kommt in der zweiten Hälfte dann auch dieser wieder sehr softe, aber sehr reinscheppernde trotzdem Beat-Drop mit mehr Drums, der den Song plötzlich nochmal danziger macht. Also mega komplett, schöner Moment. Ja. Und generell zeigt sich, wie viel sich hier in allen musikalischen Phasen Zeit genommen wird. Es ist nicht so dieses, wir hacken das ab, sondern alles wird so zu Ende entwickelt und auch der Song entwickelt sich schön zu Ende. Also riesen Shoutout Finneas, super starkes Ding und jetzt nicht unbedingt die Art Billy-Song, von der ich erwartet hätte, geflasht zu werden, aber auch schön, dass der so auch von den Streaming-Zahlen her gut angenommen wird, wie ich so gesehen habe. And that's when you found me.
Dieser Beat ist verrückt! Phineas! Was hast du getan? Ich finde auch, gerade wo du den Drop angesprochen hast, das ist halt auch so ein Phineas-Produktionsding, dass der sich so, ich glaube, 1:30, 1:40 deutet sich diese Melodie, die dann immer weiter steigt, schon so ganz leicht an. Und beim allerersten Mal hören ist man da gar nicht so drauf fokussiert. Aber wenn man das mehrfach hört, dann merkt man, ach krass, da ist schon was drin im Beat, nachher diesen großen Drop, das sind locker 20 Sekunden später, kommt das erst, einfach sehr, sehr stark produziert, dass solche Feinheiten und Kleinigkeiten dann erst später rauskommen, weil man halt auch in so einem organischen Gebilde irgendwie drinsteckt. Was dann beim vierten Track auch noch da ist, also es ist auf jeden Fall bei weitem nicht so ausgenerdet, würde ich sagen, wie die vorherigen Tracks, aber dafür wieder zu so einer locker leichten Ecke mit dieser Grundleitmelodie, die einfach, also automatisch muss man grinsen. Mhm. Denn wenn man da nicht ins Grinsen kommt, dann weiß ich auch nicht. Und ich mag das sehr, dass es mittlerweile ein paar Billie Eilish Tracks gibt, in denen man automatisch grinsen muss. Weil das war selten die Grundstimmung, die ich hatte bei einem Song von ihr. Und deshalb finde ich diesen Track sehr gut. Da steckt jetzt insgesamt echt nicht so viel Substanz drin wie bei so einem Chihiro, wo man dann wirklich so eine Reise mitmacht über mehrere Ebenen. Das muss ja aber auch nicht immer sein. Und der ist halt auf so einer ganz banalen, ich schreibe einen guten Pop-Hit, der wird auch im Radio funktionieren, der wird aber halt auch im Privaten funktionieren, wenn man diese Platte einfach hört und Spaß an der Musik hat. Es ist ein guter Track. Ist nicht mein Favorit, aber es ist ein sehr, sehr guter Track.
Für mich schon ein Favorit. Also ich mag wieder den ganzen Aufbau. Also dieses, dass der sofort reinkommt mit diesem recht simplen Beat, passend zu den sehr simplen und direkten Statements, die sie abgibt, nämlich ich will für immer mit dir zusammen sein. Wie du schon sagst, ist jetzt keine crazy deepe Message, aber trotzdem hat sie das irgendwie, packt sie das mit ihrem gewohnt eher darken Touch ein. Also dass sie halt nicht so sagt, wie ich jetzt gesagt habe, ich will für immer mit dir zusammen sein, bis der Tod uns scheidet, sondern ich will mit dir zusammen sein, bis ich unter der Erde verrotte. Was dann aber auch zum Refrain hin wieder aufgehübscht wird mit dem Nothing left to lose without my baby, wo es wieder süß wird. Und das gerade rechtzeitig, weil der Refrain dann wieder wirklich eine 10 von 10 Love-Song-Balladen-Hook ist mit den mehreren Phasen, von denen alle super Over-Potenzial haben. Also, und auch so gesungen sind, dass so die Vocal-Inflection mithängen bleibt. Also ob das jetzt gehaucht ist wie in den ersten paar Zeilen, ob das diese super starke Pre-Chorus ist oder halt dann dieses richtig groß Stadion-Balladen ausbrechende I love you till the day that I die. Jedes Mal eine andere Stimmfacette. Mhm. Da passt super, super viel. Ich höre den gerne und habe Gänsehaut.
Zitat Ende, Gänsehaut.
Er lässt sich aber auch halt super so auf so einen entspannten, ich dance durch die Wohnung-Vibe hören irgendwie. Komplett. Und ich ich sehe den wirklich auch so als so potenziell zeitlose Liebesballade dieser Generation, also die dann irgendwann auf so 2020er Partys, das wird, was so Movie-Star von Harpo ist das erste, was mir eingefallen ist. Ballern wir hier rein. Movie-Star, oh Movie-Star. Was das für meine Eltern war, halt so der Slow-Dancing-Kuschelrock-Song dieser Generation. Furchtbares Wort, aber ihr checkt hoffentlich den Vibe. Also ich mag den sehr gern, weil der trotzdem sehr sie ist und auch, wie gesagt, so bereits erwähnte Ecken und Kanten hat und dann halt auch mal so You're So Full of Shit eingestreut wird. Ja, und Ecken und Kanten hat auch der nächste Song Wildflower mit der körnigen Story, die uns Billy erzählt, wie sie einer Freundin, in deren Trennung beiseite gestanden hat, sie getröstet hat, closer mit ihr geworden ist, nur um dann mit dem Ex was zu starten, der all diesen Pain irgendwann mal ausgelöst hat. Klassisches Liebesdreieck, blöde Geschichte, moralisch fragwürdig, aber die Story ist im Endeffekt gar nicht so sassy erzählt, wie ich sie ursprünglich im Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob es an der Art, wie sie das säuselt, also wie sonst auch, aber hier, wie es halt hier explizit eingesetzt ist, ob es daran liegt, aber ich war erst so strange. Flext sie jetzt ein bisschen damit, wie das gelaufen ist? Aber je tiefer man so in den Song reingeht, zumindest ging es mir so, desto deutlicher wird, dass da jemand wirklich ordentlich Gewissensbisse hat, vor allem im Refrain und wie das so in diese Worte und auch stark Ästhetik gepasst wird, wenn sie sagt, dass sie die Person die ganze Zeit judgen fühlt, wie schmerzhaft sich das anfühlt und auch diesem finalen Did I cross the line, was es dann wirklich endgültig klar macht, dass da jemand das eigene Verhalten anzweifelt. Ich finde fast die stärkste Formulierung auf dem Song ist, wie sie quasi das Gespräch von dem Partner, den sie dann gedatet hat, you say no one knows you so well, but every time you touch me, I just wonder how she felt. Also nicht nur mit dieser, wie denkt sie darüber nach Thematik, sondern weil sie ja auch ganz viel Wissen über die vorherige Beziehung hat. Und zwar aus dieser Tröstungsphase halt. Also die Freundin wird ja ganz viel erzählt haben, welche Ups und Downs es gegeben hat, was sie alles vermisst, auch an der Person, wie close sie sich waren. Und jetzt findet sich Billy in genau diesen Armen wieder und bekommt gesagt, niemand kennt mich so gut, wie du mich kennst. Und sie hat aber halt den Kontext und denkt sich vielleicht, puh, aber deren Relationship war auch ganz schön close. Sie hat mir das und das erzählt und sie hat eben den Vergleich und auch die Perspektive ihrer Freundin in sich, die man ja sonst nur selten hat unter gesunden Zustandekommen einer Beziehung. Und wie allein dieser Fakt so die Beziehung belastet, wie das erzählt wird, kann man sehr gut nachvollziehen. Moralisch bewerten muss man das gar nicht, um den Song zu feiern, finde ich. Aber der Fakt, wie offen und sich selbst angreifbar machen sie das auf diesem Album erzählt, finde ich schon sehr stark, auch wenn ich jetzt durch die inhaltliche Ebene nicht so gut und gerne diesen Song höre, wie ich jetzt das bei vielen anderen Songs auf dem Album habe.
Ja, hier haben wir es ja wirklich mit einem komplizierten moralischen Konstrukt zu tun, weil auch die Gossip-Ecke ja, glaube ich, auch schon Namen gedroppt hat, auf die man das beziehen kann. Keine Ahnung, wie vertrauenswürdig das ist, aber Jesse Rutherford und Devin Lee Carlson sind da in der Gossip-Ecke im Gespräch. Eine schon sehr spannende Thematik, weil sie halt auch an ein paar Ecken wirklich gute Formulierungen findet für eine sehr komplizierte und definitiv moralisch fragwürdige Konstellation, ohne aber halt so ein im Nachhinein Moralkeulending draus zu machen, was ich ganz gut finde. Also sie beschreibt eher die Situation, wie sie war und welche Gewissensbisse sie hatte. Und das ist jetzt nicht der, nach der Trennung erzähle ich nochmal, was eine Scheiße das eigentlich war und in was für einem Dilemma ich war, aber jetzt bin ich schlauer Song, sondern das ist eher so der, ey, das ist mir passiert im Leben, das war auf jeden Fall nicht cool, aber es gab Gründe, das so zu machen und es gibt aber auch Gründe, wieso das vorbei ist. Ja, würde ich schon sagen, relativ erwachsener Umgang damit, also ob man das jetzt natürlich thematisieren muss generell in Musik, wenn es so konkret ist, ist jedem offen gelassen, aber ich finde das ein sehr guter Umgang damit und das ist halt auch ein Track, der jetzt wirklich was zu erzählen hat, weil sich schon, wir sind nicht darauf angewiesen, dass es solche Dramen gibt im Leben, damit wir dann Sachen sagen können, ja, oh, geil, es wurde endlich mal was Dramatisches erzählt, aber wenn es sowas gibt und das so verarbeitet wird, dann höre ich gerne zu und bin gebannt dabei und das halt auch nach dem ein oder anderen Track, der dann eher so auf einer rein klanglichen Ebene gut funktioniert hat. Und das ist ja durchaus zumindest das Thema Trennung oder so ein bisschen Findung innerhalb von Beziehungen und sich selbst und andere Partner finden, ist ja durchaus immer wieder Thema auf diesem Album. Like a fever, like I'm burning alive, like a Auf dem sechsten Track, The Greatest, gibt es auch zumindest dieses Verhältnis zwischen zwei Menschen und wer nimmt sich wie stark wahr und was hat es damit auf sich. Aber ich muss hier sagen, mir geht's hier eher um die Musik. Also das ist ein dramatisches Thema, beziehungsweise es ist sehr dramatisch vorgetragen. Aber wenn diese Steigerung reinkommt in den Track, wenn jede ihrer Zeilen ein bisschen höher geht, ein bisschen energievoller ist und dann aber die allerletzte Zeile auf einmal so dieses ganz zerbrechliche, ganz hohe rübergeht, da bin ich einfach jedes Mal, wenn ich weiß, jetzt kommt's gleich wieder, dann steige ich mit hoch und lass mich da aber mal sowas von runterfallen. Und dann denkt man ja, gut, war nett hier, war ein schöner Song, aber nee, da kommt ja nachher noch das Gitarrengeschrammel dazu, dann geht's dann nochmal, dann wechselt quasi dieser Absprung, wird dann zum Abflug und das ist fantastisch, ich liebe diesen Track. Und das bei so einem Song, wo ich thematisch sagen würde, naja, habe ich auch schon gehört, aber die Produktion und das, was sie mit der Stimme macht und dieser Build-up, der in zwei Richtungen führt, an zwei verschiedenen Stellen, das ist genial.
Ja, okay, spannend, da sind wir wirklich, also ich mag die Produktion auch, aber ich komme da so krass über den Text, weil ich halt da wieder so eine, wir sprechen hier immer noch von einer 22-jährigen Sängerin, Songwriterin, die mit ihrem Bruder ein bisschen Mucke macht. Natürlich nicht mehr im Kinderzimmer, es ist auch eine riesen Maschinerie dahinter, ich will es jetzt nicht ganz verromantisieren, das ist es auch nicht mehr zu 100%, aber das sind halt wirklich Songs von dieser Intensität und Reflektiertheit und so Aufarbeiten von Beziehungen, wer gibt was, wer verdient was, der eigene Selbstwert, der drunter leidet, das sind so Songs, die bekommt man von anderen Pop-Artists so in einem späteren Prime der Karriere und nicht so mit Anfang 20, wenn auch so die spaßige, ich gehe raus und hab Spaßphase sein sollte, was sie natürlich bestimmt auch hat, aber das ist halt nochmal für mich so ein Punkt gewesen, wo ich mir das nochmal vor Augen gerufen habe. Also es gibt wesentlich plumpere Songs, über das sich nicht in einer Beziehung appreciated fühlen als den. Und das schlägt sich halt auch wieder in der Produktion wieder und im ganzen Aufbau. Also direkt wieder krasser Fokus auf ihre Stimme, die wirklich so wie ganz allein und ganz selbstverständlich diese ganzen Songs trägt und so diese Verzweiflung ausdrückt und daher auch irgendwie passend zum Thema, finde ich, das würde ich noch highlighten, auch mal mehr ausbricht auf diesem Song in der Mitte des Albums, weil gerade dadurch, dass den Großteil des Albums alles sehr low-key ist, knallt dieser Ausbruch hier nochmal viel mehr rein. Also all diese Verzweiflung des Nicht-Gesehen-Werdens, Nicht-Respektiert-Werdens, obwohl man alles gibt, das baut sich so stark auf über diese sehr simple Gitarre und entlädt sich dann umso stärker und auch parallel auf instrumentaler Ebene. Also diese plötzlichen Gitarren, den Streichern, die diese Vocal-Line doppeln und gleichzeitig wieder das Motiv vom allerersten Song zurückholen, was auch irgendwie heftige Fusion ist. Und vor allem auch durch die Rhythmik, die das Ganze irgendwie noch mal ein bisschen mehr aufbricht und spannender macht als den Stunny-Pop-Balladen-Drop in gleichbleibendem Takt irgendwie. Das ist nicht so starr, wie man andere Songs in der Kategorie sonst hört. Also ich finde wirklich epischer Peak des Albums und aber auch trotz dem ganzen Drama ist ihr Humor auch irgendwie drin mit diesem sehr sarkastischen Man Am I The Greatest, was dann am Ende doch wieder als Stich umgedreht wird mit dem You Could Have Been The Greatest und das ganze Potenzial, das wir hatten, guckt doch das mal an. Also es ist halt eine typische Umkehr von Zeilen und Motiven, aber ich fand auch wieder toll eingesetzt.
Und jetzt geht's in den französischen Raum, L'amour de ma vie. Ein Track, stark. Der, grazie, das war italienisch, aber hier bin ich nun mal. Also es ist ein spannender Track, weil sich hier natürlich viel tut und wir haben hier sehr eindeutige Aufteilung und natürlich diesen sehr überraschenden Moment, weil wenn sich was ändert in Tracks, aber erst nach über 3 Minuten, dann wird man nun mal überrascht, zwangsläufig.
Ja.
Ist es mein Favorit? Nee. Ist der trotzdem irgendwie geil und unterhaltsam? Ja. Aber ich finde irgendwie tatsächlich, also der Anfang ist ja so ein fast schon gut klingender Breakup-Song, was komisch klingt, aber es ist also wirklich eine sehr, ich habe so ein bisschen dieses, ey, am Ende, naja, alles halb so wild, ist halt passiert, war irgendwie Teil meines Lebens, so fühlt sich das an. Und dann kommen wir in diesen, ja, fast schon so Charlie XCX angehauchten Part, der so ein bisschen drüber ist, aber auf einer geilen Ebene. Und ich mag, dass sie so Genre-Ausflüge macht, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ja. Aber ich muss schon sagen, dass mich der Track jetzt gemessen an den anderen nicht so ganz abholt, ist aber trotzdem noch geil. Also ich finde so dieses Gesamtrauschen von dem Album einfach geil, weil man dann doch wieder in so Ecken landet, die man auch gar nicht immer vor Augen hat, dass die ja auch noch da sind auf einzelnen Liedern. Das ist aber Vor- und Nachteil gleichzeitig, weil ich finde einmal Vorteil, dass es immer super abwechslungsreich wirkt, obwohl ja doch oft dasselbe Genre so angezielt wird. Mhm. Aber trotzdem habe ich manchmal nicht so die Connection zu einzelnen Tracks, weil die aus so vielen Elementen bestehen, dass ich dann nur so einzelne Parts irgendwie in mich aufgenommen habe und dann nochmal überrascht werde, auch beim 10. Mal. Weil ich weiß schon, was kommt, aber so ganz im Ohr habe ich es dann doch nicht mehr. Und so kommt es mir bei dem ein bisschen vor. Ist schon geil. Also von der Attitüde ihrerseits auch her ist das schon eine sehr, sehr geile Sache. Also ich will dir nicht schlecht reden, das soll nicht so rüberkommen. Es ist nur, ich mag andere noch mehr. Aber der ist auch ein sehr guter.
Ja, Attitüde ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, um den so anzugehen, weil das ist schon Attitüde. So... für mich der eindeutig salzigste irgendwie auf dem Album. Also der geht schon am ehesten in Richtung Abrechnung, so diese Aufarbeitung der ungesunden Beziehungen, was für manipulative Dinge da gefallen sind. Und dann ist die damalige Person doch ganz plötzlich in einer neuen Sache gelandet und sie kommentiert das so ein bisschen. Und ich muss sagen, ich lese viele Deutungen zu dem Song, in Anführungszeichen, die ihr da viel mehr ernst gemeinte Gedanken und Aussagen zuschreiben, irgendwie, dass sie ernsthaft in Sorge ist, dieser Person das Herz gebrochen zu haben oder die Zeit verschwendet zu haben. Aber für mich ist das so, eindeutig so. Genau, für mich ist das wirklich eindeutig so der augenzwinkernde, sarkastische, böse, abrechnende Song, so als Rache gegen die ganzen Verletzungen, die sie da erfahren hat. Und sonst würde man nicht A, einen Song machen, der ganzen Welt mitteilt, die Person nicht wirklich geliebt zu haben. Und auch dieses You Moved On Immediately, dann auch so kichern, wie sie es getan hat. Was auch toller musikalischer Moment ist, auch mit diesem Bam 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 Drop. You said you'd never fall in love again because of me. Then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Der kommt so geil rein. Und was für mich noch mehr mit reinspielt auf dieser Sassiness-Ebene, ist so, ich dachte zuerst, dieser ich habe dich angelogen, als ich gesagt habe, dass ich dich liebe, Zeile, die ist eigentlich absehbar, wenn man so den Anfangsaufbau kennt. Und fühlt sich trotzdem so twistmäßig inszeniert an. Fand ich irgendwie komisch, aber dann habe ich es doch viel mehr als so ein genüssliches, ich weiß, dass ihr wisst, was kommt, aber ich ziehe diesen Satz und die Worte mit Wiederholung noch dazwischen so lang hin, wie ich nur kann, bis ich halt so die Bombe droppe. So habe ich es irgendwie wahrgenommen, um das so noch mehr auszubreiten, auch musikalisch. Der eigentliche Twist für mich ist, wie du sagst, so diese zweite Hälfte, die für mich auch sehr Billy-XCX-ig ist. Ich finde es einen tollen Übergang, also der Beat kommt rein, sehr präsente Synthesizer, auch so ihre komplett verautotunten Vocals klingen wirklich gut, habe ich null kommen sehen, funktioniert für mich nach kurzer Gewöhnung auch echt sehr gut. Ich finde schon die Inspiration sehr eindeutig, also nicht nur von den musikalischen Mitteln her, sondern auch so die Melodie, die sie angeht, auch mit diesem sehr aggressiven, länger gehaltenen Tönen und auch so Lines wie dieses You Were So Mediocre, wäre auch ein Charlie XCX Punch, den man auf dem neuen brattigen Album erwarten könnte. Also ich sehe es sehr als Hommage und finde es eigentlich den nächsten rundum starken Song auf dem Album. Aber nach all diesen Worten des Lobes wird es Zeit für mein eindeutiges Lowlight des Albums und auch den einzigen richtig potenziellen Skip für mich, The Diner. Ein Song, der aus einer sehr creepy, weirden Stalker-Perspektive getextet ist, was natürlich ein Thema ist, was irgendwie auch in die darke Welt des Albums und die Beschäftigung mit dem eigenen Fame reinpasst, keine Frage. Aber irgendwie verliere ich mich immer wieder und verliere auch sehr schnell da das Interesse an diesem Song. Also Vokal, musikalisch, Produktion, also alles, was die Songs sonst super stark macht, finde ich ein bisschen zu low-key hier, weil klar, auch andere Albumtracks haben eine sehr zurückgelehnte, ruhige Atmosphäre, aber irgendwie passt es da irgendwie viel besser und hält besser meine Aufmerksamkeit. Also es heißt nicht, dass ich da alles schlecht finde an Produktion oder so. Also hier gibt es auch diese eine pfeifige Melodie, die sich so als Element schon einbrennt. Aber darüber hinaus mag ich den echt nicht. Und auch so ihre Vocal-Layering und Vocal-Bearbeitung klingt auch nicht so geil ästhetisch wie auf dem ganzen Rest des Albums. Positiv finde ich natürlich trotzdem diesen Kniff, dass am Ende so diese Telefonnummer gedroppt wird, die man anrufen kann. Und dann bekommt man da auch eine Message von Billy, die man hören kann. Ist ein geiles Real-Life-Verknüpfungsgimmick und passt auch ins Songkonzept von der Person, die die Nummer erstalkt hat. Macht den Song aber für mich nicht wirklich besser.
Ja, spannend, weil ich sehe das teilweise auch so, finde aber doch irgendwie so ein bisschen Gefallen an dem Song, weil der so schön weird ist und ich das Gefühl habe, dass auf dem ersten Album auch so ein bisschen mehr diese Weirdness von ihr ausgelebt worden ist, was auf dem zweiten dann gar nicht mehr vorkam und was ich jetzt auch ehrlich gesagt dachte, auf dem dritten auch nicht mehr vorkommt und dann kommt dieser Track noch. Und weil er mich auch, und das ist natürlich eine absolute Fanboy-Theorie, es erinnert mich ein bisschen an die Gorillaz, so an Tracks wie Oh Green World, mit diese creepy Melodien auch bei, ja, so ein bisschen. Es ist nicht wirklich, hat nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, aber es findet so in einer Soundwelt statt. Man weiß ja, dass Billie Eilish großer Gorillaz-Fan ist. Die hat sie ja damals auf die Bühne geholt bei ihrem Coachella-Auftritt. Und da war natürlich dann direkt die Theorie geboren, dass das ganz klar miteinander zusammenhängt. Klar. Ob das stimmt, kann man gerne in den Kommentaren diskutieren. Ja, also der Track ist weird. Der Track soll natürlich auch inhaltlich weird sein. Er sticht aber ganz krass raus. Und das bei einem Album, wo sehr, sehr viele Genres abgedeckt werden, aber ich glaube, der sticht halt deshalb raus, weil die Stimme so anders bearbeitet worden ist und das eigentlich so ein fast durchziehendes Thema auf dem Album ist, dass die Stimme von ihr natürlich Variationen innerhalb der Stimme hat, aber von der Mischung her und von den Effekten drauf dann doch oft Ähnlichkeit hat und das kommt hier nicht so vor. Und auch der 9. Track, Bittersweet, ist sehr abwechslungsreich, würde ich mal sagen. Also da passiert nochmal einiges. Da fangen wir an mit so einer James Blakeigen, um ihn nochmal zu erwähnen, Synthesizer-Eskapade, die dann aber stimmlich eingefangen wird von Billie Eilish, was ich irgendwie einen sehr, sehr geilen Effekt finde, weil sie halt einfach diese Kraft in der Stimme hat, dass sie solche Sachen irgendwie stoppen kann und wieder starten kann, wenn sie will. Das klappt sehr, sehr gut. Dann landen wir in so einer Melodie, wo ich dachte, das klingt doch ein bisschen nach Diamonds von Rihanna. Dieser eine melodiöse Verlauf, der findet bei Rihanna dann, glaube ich, in der Bridge statt und bei ihr dann an anderer Stelle. Und dann aber landen wir in einem Wii-Menü vom Sound her, was auch ganz, ganz weird ist, wie das auf diesen Track passt. Aber ich bin da irgendwie dabei und denke mir, ja, wieso nicht? Also wenn man einmal die Reise dann so angetreten ist, dann kann man sie ja auch irgendwie weitergehen. Ja, das ist einfach ein wahnsinniges Auf und Ab. Ja. Und fühlt sich aber trotzdem größtenteils organisch an. Nicht immer, finde ich. Also es gibt schon so Momente, aber dieser Aufbruch von diesem organischen Gefühl, den finde ich hier fast schon angebracht, weil er, also zum Anfang des Albums wirkte das schon noch so mehr so nach einem Fluss an ganz, ganz vielen Stellen. Und jetzt wird schon so ein bisschen mit so einem Überraschungsmomenten gearbeitet, damit man noch irgendwie an der Stange bleibt. Und das finde ich eigentlich gut. Ich kann aber die Kritik von vielen Leuten verstehen, dass sie das dann nicht mehr so ganz so toll finden. Aber mich hat's abgeholt, weil eben einfach so viele Elemente da zusammentreffen, die alle einzeln betrachtet für mich irgendwie ganz cool sind, ist aber trotzdem nicht irgendwie ein Favorit, aber ist irgendwie so ein ganz guter Schlusspunkt, bevor dem großen Finale, das dann nachher kommt.
Für mich geht's natürlich hier total bergauf, weil ich halt den Song davor nicht so mochte und der nochmal so ein bisschen so ein Highlight setzt. Also egal, ob man den Song mag oder nicht, setzt er nochmal so einen stimmungsmäßigen Höhepunkt und ich lieb halt die Produktion. Ich lieb, wie der hier mit diesen starken Synthesizern reinkommt und sich wirklich sehr abhebt. Also wenn man sich jetzt so durchs Album skippen würde, würde der nach den ersten Sekunden sofort rausstechen. Und das ist irgendwie ja auch so ein Akzent, den man setzen muss, wenn man so ein Album als Album anlegt, in einem Stück ohne Vorab-Singles released und scheinbar auch wirklich möchte, dass die Leute das am Stück hören. Und gerade für meinen Geschmack halt, wie gesagt, auch nochmal wichtig, wenn der Song davor mich zum ersten Mal ein bisschen verloren hat. Hier nimmt er das Pacing erstmal wieder auf mit diesem Crazy crazy Start mit den Synthesizern, catch mich sofort. Und dann fährt er sofort wieder runter, was man nicht kommen sieht und alles andere danach auch nicht. Also wieder komplett Fokus auf ihre Stimme. Und du hast es richtig gesagt, der Song geht mit ihrer Stimme mit. Also man hat nicht das Gefühl, die produzieren einen Song und sie groovt sich dann so rein, was kann ich auf welchem Part singen, sondern so wird es nicht sein, aber sie freestylt singend irgendwas und das wird so um sie gebaut. So wirkt es dadurch, welche Kontrolle sie über die Phasen hat. Das ist crazy, wenn man drüber nachdenkt. Und wegen halt des krassen Fokuses auf sie. Und dann wird es halt wieder in diesem Zwischenpart sehr lüsternd, sehr verlangend. Und man ist wieder in so einem Lunch-ähnlichen Setting. Nur um dann wieder so die Angst reinkommen zu lassen bei der Gotta Be Careful-Part, wo dann so im Hintergrund so diese andröhnenden, bedrohlichen Bässe reinkommen. Das ist so organisch ineinander verwoben, trotz der sehr unterschiedlichen Parts. Und dann kommt dieser, was du als V-Menü beschrieben hast, dieser, finde ich sehr geil. Erinnert mich auch ein bisschen an Songs vom ersten Album, die auch so diese Anleihen hatten. Es ist so sehr Bossa Nova-mäßig, so sehr, vielleicht sogar der minimalistischste Part des ganzen Albums, in dem auch wieder so alle Albumtracks erwähnt werden. Nur, dass dann halt wieder dieses stampfende, darke Outro kommt, wo noch so ganz verbuddelte Worte von ihr drin sind, die man nicht identifizieren kann. Das ist dann auch vielleicht so der avantgardigste Moment des ganzen Albums. Und ich gehe halt all diese Wege irgendwie mit, was ich crazy finde. Und das dauert ja schon so lang und geht trotzdem nahtlos in den letzten Song über, dass man es manchmal gar nicht merkt. Also mir ist es wirklich ein, zwei Mal passiert, dass ich erst in der Mitte von Blue, dem letzten Song, gecheckt habe, das ist ja schon ein anderer Song. Und das halt nach wirklich 6-7 Minuten am Stück bei der größten zeitgenössischen Popkünstlerin, die wir so haben. Das arbeitet dann schon irgendwie doch gegen all unsere und vermutlich auch ihre sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne. Und das ist schon ein Riesen-Achievement, auf einem Album dieser Größe so lange, so komische Phasen und Übergänge zu haben und trotzdem mich irgendwie am Ball zu halten.
Ja, und dann kommt Blue, der allerletzte Track. Geht schon hittig los, finde ich. Also so mein erster Kommentar dazu war, okay, krass, wir kriegen jetzt zum Ende nochmal so einen Hit reingeballert. Das hätte ich gar nicht mehr gedacht, weil normalerweise so Outros, ja. Hört sich ja eben, ne, Thema Aufmerksamkeitsspanne, eh fast keiner mehr an. Natürlich bei ihrer Größe schon, aber auch im Verhältnis dann wieder weniger. Es werden Sachen mit Querverweisen belegt, man ist in so einem, okay, da stimmt, da ist nochmal so eine kleine Spielerei drin, die bezieht sich auf den Song, das könnte sich darauf beziehen, dann ist das Ganze ja eine Zusammenstellung aus zwei älteren Songs, die neu erarbeitet worden sind, reworked worden sind. Und dann kommt dieser eine Moment, und das ist, glaube ich, einer meiner mindestens Top 3 Momente des ganzen Albums, wenn ihre Stimme auf einmal in diese tiefe Lage geht und eigentlich in so einen ganz classy Rap-Flow geht. Mit diesem und das haut so rein. Es haut wirklich so rein, weil davor so viel Spannung aufgebaut wird und dann kommt so ein Stimmungswechsel, der aber so geil reinpasst, weil das ja diese spontane Umkehr der Thematik ist. So, ne? Erst wird irgendwer besungen und zack, aber man könnte das selber auch über mich sagen und das in so einer todernsten, runtergebrochenen Stimme und dann ballert dieser Beat ja auch eigentlich gar nicht sowas Großes hinterher, sondern nur so ein paar noisy Geräusche rein. Ich find's Wahnsinn. Also das ist wirklich nochmal ein Wahnsinnsabschluss und Abschied aus dem Album. Und wenn man vielleicht irgendwie so an ein, zwei Stellen mal so einen Wechsel zwar mitgeht, aber jetzt nicht so mega hyped ist, aber dieser eine Moment auf diesem Track, das ist unvergessen. Beim ersten Mal hören unvergessen, aber auch beim 10. Mal freue ich mich jedes Mal wieder drauf, wenn das kommt. Und ich denke mir so, okay, gleich kommt. Gleich wechselt alles. Gleich ist die Stimmung mal ganz woanders, aber komplett on point. Also mega Abschluss für das ganze Album.
Ja, ich fand's auch sehr gelungen. Ich war auch direkt in dieser Melodie von ihr drin. Also das ist dieses Schlangenlinien-Melodie-mäßige im ersten Part. Sehr hookig, hat mich sofort. Und dann kommt noch dieser Verse, bei dem auch ich direkt so nach wenigen Sekunden gedacht habe, ich weiß genau, was die hier macht. Die connectet jetzt hier nochmal diese ganzen Zeilen und Referenzen an die ganzen anderen Albumtracks. Und das ist mega stark in so wenigen Zeilen gemacht, dass es zwar auffällt, wenn man aufmerksam hinhört natürlich, aber auch nicht unangenehm gezweckt, so mit dem Zeigestock, hier Leute, checkt mal, was ich Schlaues gemacht habe. Sondern es ist einfach so ein sweetes Albumfazit.
Ich
Und als ob das nicht gereicht hätte, kommt halt wirklich hier dieser zweite Part, der toll eingeführt wird, natürlich durch ihre Stimme, die das alles zusammenhält und nochmal andeutet, dass es balladig wird. Aber nicht nur klanglich passt das, sondern auch textlich werden wieder Banger gedroppt wie Colder than your father's eyes, he never learned to sympathize with anyone. Und man ist erstmal so... diese, macht sie noch diese Verbindung auf, dass sie sieht, woher ihr Ex-Partner, wenn wir davon ausgehen, dass es um den Neighborhood-Sänger geht, um den es gehen soll, der ja auch ein paar Jahre älter ist, dass sie so eben die Verhaltensweisen aufzeigt, nicht auf eine schämende Weise, sondern sagt, ey, es ist so, ich kann dich trotzdem nicht ändern und ich muss das auch nicht ertragen, also da wird's textlich auch wieder ordentlich wuchtig. Und als sie mich dann mit diesem balladigen zweiten Partende schon komplett zufriedengestellt hatte, weil das ja offensichtlich auch sehr viel Frieden mit dem Vergangenen machend ist und so, wird plötzlich ihre Stimme so tiefer gepitcht, die Drums kommen reingebounced und ich bin so crazy. Das ist einfach, das wummert nochmal richtig rein. Das ist jetzt hier deren gemeinsame Victory Lab. Phineas und Billy haben, they did it again, die haben wieder einen rausgehauen. Auch das Streichermotiv vom Anfang und Album Mitte kommt wieder zurück. Dass das auch genau Anfang, Mitte, Ende auftaucht und macht so musikalisch die Schleife dran, finde ich toll. Und wie ich eben mit hier Anti-Zeitgeist und Zeitgeist das angedeutet habe, endet es natürlich auf dem But when can I hear the next one? Also einmal Kritik an diesem, man will direkt das nächste, man muss eigentlich jährlich ein Album droppen, um irgendwie relevant zu bleiben, was für sie natürlich nicht gilt, aber ja, generell. Und aber auch bei Fans zu Theorien führt, dass eventuell ein nächstes Album kommt und es quasi ein blaues und ein rotes Album geben wird, weil sie auch im Zuge jetzt im Lunch-Video und generell auch in der Öffentlichkeit auch viel rot getragen wird, hat und deswegen gibt's dann da so rotes, blaues Album, auch so die Verbindung zu diesem Ilo Milo Song vom Debütalbum, wo es im Spiel auch rote und blaue Characters gibt und ich liebe das halt, dass sie so ein das Standing hat, was sie hat, also weil sie halt der größte Popstar ihrer Generation gerade ist, aber es trotzdem so voll mit nerdigem Scheißes und Fans sich richtig hardcore reinfressen können, aber du kannst dieses Album insbesondere auch einfach laufen lassen und es ist einfach ein Vibe mit Ausnahmen, aber ne, es lässt sich gut hören, es crasht nicht so krass den Mut, dass man denkt, was ist das denn jetzt? Aber trotzdem hat es halt den Mainstream-Appeal, es hat Nischen ohne Ende, auch wie du sagst, mit den beiden vorherigen Skizzen, die zu Blue geworden sind, so. Das sind halt Sachen, das wird die Hardcore-Fans freuen. Wir auf der Zwischenstufe als generelle Musik-Nerds denken sich, geil, wie sie diese beiden Parts übereinander geblendet hat, bla 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 bla. Aber auch für das mainstreamige Ohr läuft das Album halt gut durch.
Ja, das verbindet wirklich irgendwie alle und das auf eine sehr angenehme Art und Weise, weil, also klar, es wird auch irgendwie Teil von Marketing und so sein, aber wenn man diese Studioaufnahmen sieht, wie sie da einfach auf diesem Hocker sitzt mit ihrem Mikrofon in der Hand, mit so einem süßen Hundi im Arm und daneben sitzt Phineas und macht Dinge an seinen Geräten, die guten Sound produzieren und dann wird einfach ein bisschen überlegt, dann wird mal was eingesungen, ganz entspannt im Sitzen und wenn man sich dann das Endresultat anhört und sich fragt, wie kann das alles in einem Menschen stecken, wie kann man mit so jungen Jahren schon so ein drittes Album rausbringen und irgendwie es trotzdem noch schaffen, dass das alles aktuell ist, aber ein bisschen anders, aber trotzdem nicht zu weit weg von. Das ist jetzt nicht dieses, ja, jetzt bin ich wirklich Künstlerin, jetzt kann ich machen, was ich will, sondern sie dreht immer nur so weit frei, dass es irgendwie annehmbar und geil ist. Und dieses Mal hat es halt wirklich sehr, sehr viele Punkte getroffen. Und dazu kommen dann natürlich auch noch private, eigentlich ja sehr unschöne Geschichten, die sie aber dann irgendwie dann doch sehr gut verarbeiten kann oder zumindest in ihrer Musik gut verarbeitet. Und einen unfassbar guten Produzenten, der dann auch noch ihr Bruder ist. Und diese ganze Geschichte aus dieser Familie ist halt einfach Wahnsinn. Und dass sie das aber auch beibehalten und es zumindest jetzt noch nicht zu diesem Moment gekommen ist, wo man sagt, okay, da wurde jetzt was überspannt, das ist jetzt too much. Und das überrascht mich halt umso mehr, weil ich wirklich das zweite Album zwar in Ordnung fand und da waren auch Hits drauf und ist alles gut. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, nachdem sie mit diesem allerersten, also davor kam ja auch schon was raus, aber mit diesem quasi mit diesem ersten Hype-Album, was so ein richtig großer Hype war, wo so viel Sachen drauf war, die man vorher in der Form noch gar nicht in der Popmusik gehört hat, dachte ich beim zweiten so, ja, okay, jetzt versucht sie halt das mit ihrer eigenen Art zu machen, was es aber schon gab, was ja auch in Ordnung ist, kann man ja machen, aber hat mich halt dann nicht mehr so überzeugt, aber ich bin wieder voll drin. Also ich bin voll im Billie Eilish-Hype und finde es einfach sehr, sehr schön, dass einerseits wirklich das Radio das alles problemlos spielen kann und es sind einfach gute Sachen, wo sich keiner dann irgendwie anruft und sagt, ja, Moment mal, ich habe keine Lust mehr, Billie Eilish zu hören. Aber gleichzeitig so ein Nerd-Podcast wie wir auch darüber reden kann.
Ja.
Und für alles, was dabei. Und trotzdem gibt es Kritik. Also es gibt, ich würde mal sagen, so Verzweigungen, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Aber irgendwie gehört das zu diesem Konzept auch für mich dazu. Und ich finde, obwohl es so viele verschiedene Soundrichtungen gibt, hat sie da schon ihren Sound gefunden in diesem Experimentieren. Und vor allem mit ihrer Stimme ist ja noch mal mehr los, als es schon vorher. Also man konnte das erahnen bei der einen oder anderen Ballade. Aber ich finde, meistens war das in so einem balladigen Kontext dann auch. Und jetzt hat sie das auch noch mal auf Ebenen gebracht, die nicht auf Ballade basieren und auf, hey, hört mir mal zu, sondern in so einem Phineas, ich raste aus mit dem Beats-Kontext stattfinden, weil die aber auch genau beide wissen, ja, wie man einen guten Song schreibt.
Ja, ich sehe es auch so. Also es ist auf jeden Fall mein, ich würde sagen, zweitliebstes Billie Eilish-Album. Ich glaube, ich muss das erste nochmal ein bisschen backhören, um das so einordnen zu können. Aber ich bin auch wieder absolut drin. Ich finde, das Skurrilste mit dran ist, dass das Album 0,0 nach Schreibblockade klingt. Also das haben ja dann viele Artists, die Jahre strugglen mit gewissen zweiten oder dritten Alben. Aber ich finde, dem hört man die Anstrengung nicht an. Ich finde es irgendwie sogar das flowendste, organischste Album von Billie und Phineas bis jetzt. Die Übergänge zwischen den Songs sind da nur ein Zeichen von, also die es auch bei Songs gibt, die man nicht unbedingt zusammen sehen würde und trotzdem funktionieren diese direkten Übergänge und auch, wie gesagt, der organische Vibe, der alles umschließt, ist da und trotzdem gibt es aber natürlich noch die individuellen Stärken, ein Wort, das ist eine Wortgruppe, die man im Fußballkontext jetzt häufig hört aktuell, aber gibt es quasi noch die Songs, die rausstechen und die nach vorne gehen, aber auch die hinten alles sauber halten. Also ich bin total drin. Ich mag, wie ich eben schon gesagt habe, diesen Zwiespalt aus. Die Hardcore-Fans finden was, die Musik-Nerds finden was, die Radio-Fans finden was. Die einzig kleine Kritik, dass halt wirklich dieser gehauchte Stimmeinsatz sehr vorherrschend ist auf einem Großteil des Albums. Also da gefühlt, auch wenn es natürlich trotzdem ein neues Hoch ist, was sie für sich persönlich freigespielt hat, war da auch mal mehr Varianz auf albumübergreifender Ebene. Trotzdem großartig gesungen, großartig produziert und ja, ein Duo, was weiterhin natürlich relevant bleiben wird. Und ich sehe natürlich, selbst wenn der Hype irgendwie in ein paar Jahren weg ist, werden die eine tolle Karriere haben und können ja auch nur noch nischiger werden. Also selbst wenn das große Mainstream-Ding irgendwann weg sein wird, machen die so ein geiles Industry-Album, so Ende 40 und das wird auch geil.
Ja, nice. Wir werden drüber sprechen. Dafür müsst ihr aber auch ein bisschen was tun und zwar erstmal so. Uns abonnieren. Das würde sehr helfen. Kommentieren, liken, interagieren, wie auch immer, in welcher Form, auf welcher Plattform ihr gerade seid. Aber abonnieren wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil ich glaube, der ein oder andere, der oder die jetzt zuhört, ist bestimmt auch interessiert an Charlie XCX. Und das wird das Nächste, was wir besprechen. Also vielleicht jetzt schon mal abonnieren, damit man dann das auch mitbekommt und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und wer uns auch finanziell unterstützen möchte und kann, der kann das gerne tun, weil das hilft uns tatsächlich sehr, dieses zeitaufwendige, aber sehr, sehr schöne Projekt weiterzuführen und vielleicht auch noch in größerem Maße irgendwann weiterführen zu können. Das kann man auf Patreon und oder auf Steady machen. Bei Patreon ab 2 Euro, bei Steady ab 3 Euro. Und da gibt's dann das Vorgespräch zur jeweiligen Folge, also ein Deep Talk über alles, was sonst noch so angestanden ist in der Welt der Musik, in der Welt des Privatlebens unserer zwei Leben. Und dementsprechend würde es uns sehr helfen und uns sehr freuen, wenn ihr da reinhört. Und bei Steady kann man übrigens 30 Tage einfach mal ausprobieren, ob das was für einen ist und dann noch alles nachhören. Also guckt euch das auf jeden Fall an, findet ihr alles in der Beschreibung und wenn ihr dann eh schon in der Beschreibung seid, könnt ihr auch noch einen Kommentar da lassen zum Billie Eilish Album, das wir jetzt, glaube ich, ausführlich besprochen haben, aber wir sind da immer erfreut über Diskurs und Meinungen zu der ganzen Sache. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.